Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt weitergeht, aber gucken wir mal. Ne? Ich habe heute Morgen habe ich gut geschlafen. Ich habe 8,5 Stunden geschlafen. Da darf man dann morgens auch mal auf Twitter gehen. Da war ich, also das heißt jetzt nicht mehr Twitter, das heißt X. Und ich habe einen Post gefunden, den möchte ich euch gerne vorlesen. Weil ich dachte, der ist interessant. Und ich weiß, wenn ich das jetzt vorlese, werden da alle möglichen Meinungen zu da sein. Also es ist kein politischer Post, obwohl eigentlich ist das schon. Aber ich habe den politischen Teil editiert und rausgenommen, okay? Könnte sich jeder denken, in welche politische Richtung es geht. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um was anderes. Und es wird wahrscheinlich kontroverse Meinungen dazu geben. Jeder sieht das irgendwie anders, aber lass mich was dazu sagen. Da schrieb jemand, da sind Menschen in meinem Alter, also jetzt nicht mein Alter, das könnt ihr auch gleich sehen, ich bin viel jünger, 60 bis 65. Wenn du mit ihnen redest, sagen sie Dinge wie, ach, wenn es mich morgen erwischt, ich habe ein gutes Leben gehabt. Sie sind gesund, sie haben einen Job, sie sind Leistungsträger, sie haben Ehrenämter, sie haben Familie und einen Hund und sie reden darüber, wie egal es am Ende ist, weiterzuleben. Keine Perspektive, nicht mal die des Auswanderns. Und Menschen in meinem Alter verlieren jeden Lebensmut, jede Freude am Leben und an der Arbeit. Und dann hat jemand darauf geantwortet, der hat geschrieben, ich bin 64, nach der Schule Ausbildung, dann Arbeit, Abi nachgeholt, Studium parallel zur Arbeit, verheiratet, 2 Kinder, alle berufstätig, Haus. Ja, mir geht es gut, Glück und Fleiß. Und es war eine tolle Zeit und dennoch, man ist müde, zermürbt und enttäuscht nahezu von dem, was man seit circa so und so viel Zeit in zunehmendem Maß mental über sich ergehen lassen muss. Man sieht und spürt es deutlich, das Land und die Menschen haben sich verändert und das gefällt mir nicht. Also mir geht es nicht um die Veränderung von Land und Menschen. Ich meine, das wissen wir, dass sich Dinge verändert haben und da möchte ich mich nicht drüber beklagen oder sonst was. Aber worum es mir geht, ist, dass ich glaube, dass das stimmt, dass Leute Motivation verlieren. Also um das mal gelinde gesagt auszudrücken. Ich würde schon sagen, dass es Zeiten gab, wo der Lebenswille oder die Motivation nach vorne zu gehen höher war als jetzt. Und es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf. Manch einer zieht sich so in seine Welt zurück und sagt, mir doch egal, ne? Mir geht's ja gut und ja, ich habe auch noch Träume und Visionen, aber irgendwie losgelöst von dem Kontext, dass wir mit anderen Menschen was zu tun haben. Und wenn man diesen Kontext sieht, wo wir mit anderen Menschen was zu tun haben, ist eigentlich das Maß an Frustriertheit relativ hoch. Würdet ihr da zustimmen? Würdet ihr da zustimmen? Nein, ja, könnten wir mal ein Zeichen geben, das fände ich irgendwie, weil ich versuche auch irgendwie Gedanken zu verfolgen. Und ich würde sagen, eine Sache, von der ich glaube, dass sie wichtig ist, ist, dass wir eins verstehen, das ist nicht nur eine Sache der Umstände, sondern eigentlich steckt dahinter eine geistliche Realität. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist ein Geist der Deprimiertheit über Deutschland, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich sowas benennen sollte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir uns nicht einbilden müssten, dass wir als Christen nicht was davon abkriegen. Sondern wir sind unter der gleichen Decke wie viele andere. Wir können da vielleicht besser umgehen. Und eigentlich sollten wir freibrechen daraus. Aber wenn wir uns nicht bewusst machen, was passiert, werden wir nicht daraus freibrechen. Jo. Denke ich mal drüber nach, wenn ich zu Hause bin. In der Zwischenzeit rede ich mit meinem Hund. Was hat Jesus gesagt? Ihr seid das Licht der Welt. Wenn bei uns der Hoffnungsschalter ausgeschaltet ist, ist es schlecht. Weil wer sollte dann noch Hoffnung haben? Geht mit dem zusammen, was Nancy auch gerade gesagt hat. Wer sind wir eigentlich? Und wofür ist unser Leben eigentlich da? Was machen wir hier auf diesem Planeten? Wir warten, bis der Herr wiederkommt und uns allen endlich gut geht. Nee, das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag war am Anfang, macht die Erde voll mit Leuten und sorgt dafür, dass überall edenitische Zustände sind, dass überall der Garten Eden ausbricht. Sorgt dafür, dass jeder Ort auf diesem Planeten ein Ort wird, wo Gottes Gegenwart zu Hause ist. Das ist der Auftrag gewesen, von Anfang an. Und selbst nach dem Sündenfall, selbst danach hat der Auftrag nicht aufgehört. Und Gott spricht zu Noah und sagt, komm, füllt die Erde, nachdem er aus dem Boot kommt, ne, sagt, füllt die Erde. Und Furcht vor euch soll auf alles Viech und so fallen. Also mit anderen Worten, dieser Auftrag der Herrschaft und die Erde sozusagen zu dem zu machen, was Gott eigentlich will, hat Fortbestand. Und unter Jesus heißt es dann, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Da wäre echt viel dazu zu sagen. Dazu haben wir heute leider keine Zeit, aber hoffentlich zu einer anderen Gelegenheit, weil das sind eigentlich eher schon Seminarthemen. Aber mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Auftrag ist, das Reich Gottes auf der Erde auszubreiten. Ist es, oder? Oder würdest du sagen, naja, mal sehen, schon mal, beim Mund ausgehen ist auch gut. Oder ist doch unser Auftrag, oder? Ich glaube übrigens, dass heute Gott ist, also du hast so schönes gesungen, ne? Du bewegst dich im Raum und motivierst uns und erfüllst unsere Herzen. Ich glaube, dass genau das auch das ist, was passiert heute, dass Gott, wenn du dich bereit erklärst, dein Herz zu öffnen, wird er dich neu motivieren. Ich glaube, dass das heute das ist, was der Himmel tun möchte, unter anderem. Wir sind dazu gesetzt, den Himmel auf der Erde auszubreiten. Jesus hat uns auch gesagt, wir sollen beten wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, oder? Was heißt denn das? Das heißt, hier soll es so sein wie im Himmel. Wie ist im Himmel? Im Himmel ist super. Da gibt es jedenfalls keine Deprimiertheit. Da gibt es auch kein Böses mehr. Übrigens gibt es auch keine Korruption mehr. Da gibt es übrigens auch keine Kriege. Und es gibt auch kein Maskentragen wegen Pandemie mehr. Also da muss man sich dann keine Sorgen mehr machen für die zukünftigen Abstandsregelungen von 10 Meter zwischen Stühlen, ja? Und wie im Himmel, so auch auf Erden. Nicht einfach nur ignorieren, dass was alles Negatives da ist, sondern rein und die negativen Dinge eliminieren, ausmerzen, die müssen weg. Und die einzigen, die Autorität haben, in diese Richtung weiterzugehen, wisst ihr, wer das sind? Der Herr im Himmel, der ist souverän. Ja, aber er hat in seiner Souveränität gesagt, nee, mein Leib. Deswegen hat er uns nicht Kirche genannt und auch nicht Club, sondern Ekklesia. Weil Ekklesia ist ein regierender Leib, ein regierendes Organ. Er hat gesagt, ihr seid mit dieser Ekklesia werde ich in mein Reich bauen und nichts und niemand wird Ekklesia aufhalten können. Sieht das im Moment so aus? Dann ist irgendwas falsch und bei Gott ist nichts falsch. Also, ich habe ja gesagt, das ganze Thema ist, meine Lieblingsbeschäftigung, ne, die besteht darin, dass ich versuche, immer mehr den großen Bogen von den Dingen zu begreifen. Also mir geht das so, ich bin einfach so jemand, ich finde dieses Thema Heilung prima. Ja, aber ich finde zum Beispiel das Thema Heilung noch besser, wenn es in den großen Kontext passt. Ich finde Prophetie super, aber ich finde Prophetie noch besser, wenn ich verstehe, in welchem Rahmen sie überhaupt gilt. Ja. Ich finde das Thema Gemeinde super und noch besser, wenn ich verstehe, wie der große Rahmen von dem ganzen Ding aussieht. Und so einen großen Rahmen, den kannst du nicht in der Sonntagspredigt darlegen, das geht nicht. Es ist eigentlich schade, weil die meisten von uns maximal eine Sonntagspredigtzeit haben, zuzuhören. Oder auch nicht. Kommt immer darauf an, wie man seine Zeit investiert. Aber die Zeit ist sehr anspruchsvoll und man möchte ja auch immer seine Ruhe haben, verstehe ich. Aber heute haben wir die Sonntagspredigt und ich versuche wenigstens ein bisschen hungrig zu machen. Und wenn du jetzt hier bist und denkst, das hat sich alles schon gehört und auch von dem habe ich das schon gehört, dann hör einfach nochmal neu. Weil bei dem ganzen Ding geht es auch nicht darum, dass man möglichst viel neue Informationen bekommt, sondern eigentlich geht es darüber, dass man endlich mal Offenbarung bekommt. Und manche Sachen muss man 25 Mal hören, ehe es zur Offenbarung wird. Deswegen ist auch nicht schlecht, viel Zeit zu investieren, ehrlich gesagt. Also weil das mehr freisetzen kann. Also ich möchte mal, man muss ja einen Bibelvers haben, ne? Und es gibt so einen Bibelvers, von dem ich denke, den kann man ganz gut nutzen, um einzusteigen. Das ist 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in das gleiche Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Ja? Steht der da? Welche Version haben wir denn? Guck mal, da zum Beispiel kommt die Übersetzung, da gibt es unterschiedliche Übersetzungen. Und die ich eigentlich besser finde, die habe ich auch nicht zitiert, weil der Text, der Elberfelder ist da nicht so stark. Aber da heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist interessant. Eigentlich gehört der Spiegel dann auch mit rein. Aber da kommen wir später dazu. Und der wichtigste, also wichtig finde ich zuerst mal, dass Paulus diese Verwandlung dem Heiligen Geist zuschreibt. Ja, der letzte Teil des Satzes ist im moderneren Deutsch, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Ja, also wir werden verwandelt, aber es geschieht von dem Herrn, der Geist ist. Okay? So, da können wir das auf die Seite packen, dann verstehen wir. Es geht darum, dass es der Heilige Geist in uns wirkt irgendwie. Was ich interessant finde, vielleicht zum Anfang mal, ist diese Formulierung, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in das gleiche Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, also Herrlichkeit ist ja ein Begriff, den wir gerne gebrauchen, ne? Ah, die Herrlichkeit Gottes, ne? Ohne dass wir aber genau wissen, wovon wir da eigentlich reden eigentlich. Und ich behaupte nicht, dass ich das weiß. Also ich behaupte es wirklich nicht, dass ich das weiß. Aber ein paar Aspekte gibt es, von denen ich gesehen habe, oh, das ist interessant. Vielleicht sollte ich am Anfang sagen, dass offensichtlich Herrlichkeit etwas ist, was wir haben sollten. Erstens heißt es hier, wir sollen verwandelt werden in das gleiche Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Außerdem gibt es eine Römerstelle, die sagt, dass wir der Herrlichkeit ermangeln, die wir bei Gott haben sollten. Mit anderen Worten, wir sollten Herrlichkeit haben. Und Hebräer 2, glaube ich, heißt es, dass Christus viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Okay? Also Herrlichkeit ist was in unserem Leben gegenwärtig sein soll. Und wenn man dann in das Johannesevangelium geht und guckt, da gibt's ja diese Geschichte mit dem Wein, wo Jesus irgendwie 6000 Liter oder was Wasser zu Wein macht, nachdem alle betrunken waren natürlich. Sollte man festhalten, finde ich. Also nachdem die Leute schon gut getrunken hatten, hat er erstmal den richtig guten Wein hergestellt. Und wenn man merkt, dass was richtig gut ist, dann will man natürlich auch was davon und möglichst mehr. Und selbst wenn man schon eine in der Krone hat, dann, also was er da gemacht hat, ist schon krass. Aber okay, das ist jetzt keine Theologie. Aber der Punkt ist, dass später gesagt wird, diesen Anfang der Zeichen oder tat er, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und mit anderen Worten, dass diese Zeichen und Wunder, die Jesus getan haben, haben etwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun, oder? Sie haben was mit Herrlichkeit zu tun. Jesus hat auch gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ja? Ich glaube, dass zumindest ein wichtiger Aspekt von Herrlichkeit darin besteht, dass wir lernen, mit dem Himmel in Übereinstimmung zu kommen, in den Plänen und Strategien, die im Himmel vorliegen, damit der Himmel mit seinen ganzen Ressourcen das unterstützen kann, was wir hier auf der Erde tun. Nochmal? Ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt von Herrlichkeit darin besteht, dass wir mit der Welt, mit der wir noch nicht so vertraut sind, möglichst in Übereinstimmung kommen, damit diese Welt, mit der wir bisher noch nicht so vertraut sind, wo unser Vater im Himmel regiert, mit den Ressourcen dieser Welt uns zur Verfügung stehen kann, wenn wir hier auf der Erde unterwegs sind. Macht das Sinn? Ich meine, Nancy hat vorhin so locker vom Hocker gesagt, wir sind Geist, ne? Ich finde auch diese Geschichte mit dem Typen, der das mit dem Riechen, ne, also die macht ja schon, also ich finde, man muss da schon zum Nachdenken kommen. Weil unsere Theologie sagt ja, der ist ja geistlich tot. Aber wieso existiert der in irgendeiner Form geistliche Sinne? Ja? Das ist schon interessant, die ganze Frage. Also da haben wir noch lange nicht alles richtig verstanden, denke ich. Aber egal, wir sind also Geist. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die meisten von uns, also sagen wir, ich habe mich mit 21 Jahren bekehrt, ja, und und bin 21 Jahre meines Lebens nicht geistlich ausgebildet worden. Meine Ausbildung war bestensfalls intellektuell und da waren sie auch nicht so erfolgreich. Oder doch. Aber der Punkt ist, im Geist unterwegs zu sein, also nehmen wir ein Beispiel, Paulus sagt, wir sind in Christus versetzt an himmlische Orte. Ja, was passiert denn da an den himmlischen Orten, wenn ich da versetzt bin? Wie nehme ich das denn wahr? Wie lebe ich denn im Geist? Wie kann ich denn besser verstehen, was los ist? Ja, hin und wieder gehe ich 20 Minuten ins Gebet und dann kriege ich einen Eindruck. Ja, aber das ist es doch nicht alleine. Wie kann ich denn unterwegs sein beim Aldi und riechen, wer von den Jungs gerade okkult belastet ist? Hey, du riechst aber nach Schwefel heute. Wolltest du den Geruch loswerden? Ich habe dann ein Parfüm für dich. Patchouli ist das ist der Standard da. Patchouli liebt, der kann unseren Geruch eh nicht mögen, das ist ja klar. Wie können wir da reinwachsen? Und wir haben 21 Jahre, also ich 21 Jahre meines Lebens an der Stelle, haben wir nie was darüber gehört. Und dann noch besser, die nächsten 10 Jahre auch nicht, als wir uns dann bekehrt haben. Weil wir in der Kirche genauso wenig darüber sprechen. Wir reden genauso wenig darüber, dass wir geistliche Wesen sind, dass wir Geist sind und im Geist handeln sollen, im Geist unterwegs sein sollen. Das Beste, was wir noch verstehen, ist, wenn wir im Geist unterwegs sind, werden wir nicht sündigen. Ja, das stimmt. Aber das ist doch bei Weitem nicht alles. Ich kann eine gute Analogie bringen, weil ich glaube, dass sie tatsächlich auch was damit zu tun hat. Also, Birgit kennt es jetzt alles schon, aber ist egal, wir waren bei so einem Treffen von Leitern. Ich hab einen Traum gehabt neulich, vor kurzem. Ne? Und in diesem Traum, ich habe keine Ahnung, ich habe den nicht gedeutet. Ich würde euch jetzt nicht alles davon erzählen wollen, weil vielleicht fallen euch Deutungen ein, die mir gar nicht gefallen würden. Aber ein Teil davon war, dass ich irgendwie mit einem Moped oder so unterwegs war, eigentlich mit einem Motorroller. Und den hatte ich geparkt. Und zwar habe ich den irgendwie offensichtlich durch ein völlig verdrecktes Zimmer im zweiten Stock auf den Balkon gebracht. Der stand nämlich im zweiten Stock auf dem Balkon. Und man fragt sich, wie kriegt man einen Motorroller im zweiten Stock auf dem Balkon? Wie kann man den da parken? Und für mich war auch selbstverständlich, dass ich den nachher wieder da weghole. Und das ist das. Im Traum sind Sachen selbstverständlich. Im nüchternen Zustand, im Wachzustand denkst du, was ein Schwachsinn. Im Geist sind Dinge selbstverständlich. Wenn der normale Menschenverstand darüber nachdenkt, das ist unmöglich. Und je nachdem, wie wir trainiert sind, sind wir auf der einen oder anderen Seite. Und weißt du, was noch ein Punkt ist? Den ganzen langen Tag, den wir unterwegs sind, fühlen wir uns dazu genötigt, beständig Dinge rational und logisch zu beurteilen. Beständig. Wenn du zum Aldi gehst, durchrechnen. Wie viel zahle ich gleich an der Kasse? Dok, 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 dok. Wie viel habe ich in der Tasche? Dok, 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 dok. Dieser Vers hat ein Gegenüber im Römerbrief, das ist Römer 12,2. Kannst du den auch noch drauf werfen, Römer 12,2? Da heißt es, dass wir nicht gleichförmig sein sollen dieser Welt, sondern verwandelt werden sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes, so dass wir prüfen mögen und so weiter. In beiden Versen, dem wir vorher da gelesen haben und der jetzt da steht, geht es um verwandelt werden. Beides Mal ist dieses Wort Verwandlung Metamorphose. Ja? Dieses Wort Metamorphose kommt in der Bibel genau dreimal vor, in diesen beiden Stellen. Und die dritte Stelle ist die Verklärung von Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und wenn man diese Verklärung mal nimmt, dann kann man sich vorstellen, wie massiv Verwandlung oder Metamorphose sein soll, oder? Es muss also wirklich, es geht, Gott möchte, dass wir verwandelt werden, dass wir als verwandelte Wesen auf diesem Planeten unterwegs sind. Ich meine, Paulus schreibt an die Korinther, ihr verhaltet euch ja gerade so, als wärt ihr menschlich. Was auch interessant ist hier, ist, Entschuldigung, aber ich muss das machen, ich fühle mich so unsicher mit dem, naja. In dem Korintherbrief wird geschrieben, wir schauen Jesus mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel die Herrlichkeit von Jesus. Ne? Und hier heißt es Verwandlung des Sinnes. Oder Erneuerung des Sinnes, so. Also das Schauen mit aufgedecktem Angesicht, wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen, das ist, was uns laut Korintherbrief verwandelt, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Also ist der Heilige Geist irgendwie involviert bei diesem Anschauen. Und hier heißt es, was diese Verwandlung ausmacht, ist, dass unser Sinn erneuert wird. Mit anderen Worten, Jesus mit aufgedecktem Angesicht anzuschauen, bedeutet, dass unser Sinn erneuert wird. Das ist eine mathematische Gleichung, glaube ich, könnte man, ne? Irgendwie man alles rausnehmen, bis die beiden meinen, ne? War doch gut, oder? Wegkürzen, genau so. Aber es ist auch logisch. Jetzt, pass mal auf, mit dieser Erneuerung des Sinnes, das ist interessant. Die Bibel sagt an anderer Stelle, wir haben Christi Sinn. Schon mal gelesen? Habt ihr auch schon mal gehört hier, ne? In der Gemeinde habt ihr das bestimmt schon mal gehört. Wir haben Christi Sinn. Jetzt ist interessant, dieses Wort Sinn ist das griechische Wort Nous und das heißt nicht denken, sondern das heißt die Art und Weise, wie man denkt. Also die Art und Weise, wie man denkt, inklusive Gefühl und Willen. Gefühl spielt ganz häufig eine wichtige Rolle bei unseren Entscheidungen. Viel häufiger entscheiden wir aus dem Bauch raus als mit dem Intellekt. Aber okay, und wenn wir jetzt also die Art und Weise hätten wie Christus, das ist ja interessant, wenn man sich jetzt mal eine Situation anguckt. Zum Beispiel guckt man sich eine Situation an, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, spricht von einer großen Menschenmenge, sagen wir 5.000 bis 6.000 oder so. Und die Jünger stellen fest, wird spät und wir haben ja gar nichts zu essen dabei. Ha! Und der Sinn der Jünger fängt an zu arbeiten. Und da kannst du mal überprüfen, ob du dich da irgendwie selber drin findest. Der fängt an zu arbeiten und sagt, die Leute kriegen langsam Hunger. Und wenn wir nichts unternehmen, dann werden die wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause vor Hunger gar nicht mehr weiterlaufen können. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ach, was machen wir jetzt? Jesus, was machen wir jetzt? Und Jesus mit seinem Sinn, seine Art und Weise zu denken, sagt, was für ein Problem haben wir? Auch wenn es so ist, ja komm, dann machen wir es so. Ich hätte hier ein paar Brote, verteilt die doch. 7 Brot oder wie viel das waren? 5. Ich meine, waren 2 weniger sogar noch. Aber seht ihr den Unterschied von der einen Art zu denken und von der einen anderen Art zu denken? Seht ihr das? Die Jünger denken so und Jesus denkt irgendwie völlig anders. Der hat eine ganz andere Art zu denken. Und Gott möchte, dass unser Sinn erneuert wird, unsere Art zu denken erneuert wird, so dass am Ende rauskommt, dass wir so denken wie Jesus. Wie hat Jesus gedacht? Jesus hat so gedacht, dass er in allen Situationen seines Lebens beständig immer in Betracht gezogen hat, dass es eine geistliche Welt gibt und eine geistliche Realität ihn umgibt. Beständig. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei der ganzen Sache. Nicht nur das, sondern Jesus hat beständig auf eine Art und Weise gedacht, dass er wusste, ich bin im Auftrag des Himmels unterwegs und ich bin dabei, die Strategien und Pläne des Himmels auf dieser Erde durchzusetzen und umzusetzen. Das ist die Art, wie er gedacht hat. Und er hat gedacht, ich weiß, dass deswegen die Ressourcen des Himmels zu meiner Verfügung sind. Und das ist der Unterschied. Das ist das, was ich sagen würde, ist Herrlichkeit. Wir schauen seine Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel an. Das heißt, wir sehen, Jesus hat ein Leben gelebt, in dem er in völliger Übereinstimmung mit dem Himmel war und deswegen sind die Ressourcen des Himmels ihm zugeflogen. Und ich sehe das aber in ihm als wie in einem Spiegel in mir, dass ich berufen bin, mit dem Himmel in Übereinstimmung zu leben, sodass die Ressourcen des Himmels in meinem Leben zur Verfügung stehen. Was ich nicht sage, ist, dass es immer alles nur easy ist. Es ist nicht das, was ich rede. Ich habe ein Beispiel für jemanden, der offensichtlich das gelernt hatte, haben wir so ein Glas zum Trinken vielleicht. Also der gelernt hatte, und das war nicht immer easy, der hat, der heißt Stephanus, der ist zum Diakon gewählt worden und dann hat er ziemlich viel Zeichen und Wunder getan. Ist den Leuten auch aufgefallen. Und der wusste, der war für den Himmel unterwegs. Und dann ist er in eine Situation geraten, wo er wusste, er muss bei der Wahrheit bleiben. Und das hat dazu geführt, dass die Leute ihn steinigen wollten. Und die haben ihn dann auch gesteinigt. Und der hat das hat bestimmt wehgetan. Bloß in dem Moment hat er den Himmel geöffnet gesehen und die Herrlichkeit gesehen. Also der ist einen Weg gegangen, wo er wusste, er wird unterstützt von den Ressourcen des Himmels. Aber das bedeutet nicht immer, dass alles nur easy läuft. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet auch nicht, dass die Ressourcen des Himmels immer so zur Verfügung stellen, wie wir im ersten Moment denken, das wäre optimal. Weil es bei diesem Plan und der Strategie des Himmels darum geht, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen geholfen wird. Man könnte es auch anders formulieren. Als Gemeinde und auch als einzelne Person, die wir gerettet sind in Christus, sind wir berufen zu herrschen. Das hast du vorhin auch gebraucht, dieses Wort, ne? Danke. Hast du, ne? Du hast auch herrschen gesagt, oder, Nancy? Ah, ich glaube, du hast herrschen gesagt, auf jeden Fall. Irgendjemand hat herrschen gesagt heute. Und herrschen im Sinne Gottes bedeutet immer erstens vom Himmel zur Erde, das ist die Art und Weise, wie Autorität fließt gemäß dem Reich Gottes, und zweitens bedeutet, dass Herrschaft immer ausgeübt wird zum Nutzen der gesamten Schöpfung. Also ich sage gesamte Schöpfung, weil ich meine, dass in den Situationen, in denen ich Herrschaft ausübe, immer das, was Gott geschaffen hat, gefördert werden soll. Immer. Und meistens geht es dabei um Menschen, aber es kann ja auch mal sein, dass um, weiß ich was, geht. Bitte? Um unseren Hund, mit dem wir Gassi gehen. Genau. Zum Beispiel. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass, weil diese Art zu leben immer für die Menschen ist, deswegen sind wir als Diener oder Söhne Gottes, Kinder Gottes, wie auch immer du das nennen möchtest, sind wir angehalten, unsere eigenen Interessen zurückzustellen zugunsten derer, mit denen wir es zu tun haben. Okay? Also deswegen ist es nicht immer nur Fun. Aber der Punkt ist, es gibt eine Berufung dazu, dass unser Leben gefüllt ist mit Herrlichkeit, weil es eine Berufung dazu gibt, dass wir leben, so wie Jesus das gemacht hat. Nämlich so, dass wir das, was wir den Vater tun sehen. Danke. Das ist super, danke. Dass wir das tun, was wir den Vater tun sehen. Und die Frage stellt sich ja dann, wie bewegen wir uns da immer mehr hin? Ja? Also wie, ich finde diese Fragen nicht so einfach zu formulieren, weil ich möchte gerne glaubensvoll das formulieren. Und unser Glaube gründet sich eigentlich auf etwas, was schon vollständig vollbracht ist. Deswegen ist das mit den Fragen immer so eine Sache. Im Grunde sind wir eigentlich schon an dem Ziel angekommen, wir müssen bloß noch da sein. Oder so. Also, aber der Punkt ist, wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das in unserem Leben? Und dafür geben diese beiden Stellen eben Aufschluss. Und jetzt Römer 12, 2, Verwandlung des Sinnes und Jesus anschauen. Also Jesus anschauen tut man ja häufig, indem man in irgendeiner Form dem Wort Gottes ausgesetzt ist, weil das erste Anschauen, was wir tun, häufig darüber funktioniert, dass jemand uns präsentiert, wie Jesus an irgendwelchen Sachen ist, oder das Wort Gottes uns das präsentiert, und da schauen wir dann eben an. Und was ich glaube, worum es eigentlich geht, ist, dass wir aus dem Wort und aus dem, was wir verstehen über das Evangelium und überhaupt den gesamten Heilsplan Gottes, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das Wort Gottes, ja, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, oder? Und bei dem Hören geht es um das Wort Gottes. Glaube ist also etwas, was nicht von uns kommt, sondern es kommt von Gott, oder? Wenn wir Glauben richtig verstehen, dann verstehen wir, dass der Glaube eine Gabe ist, ein Geschenk, das Gott uns übermittelt und sagt, hier, ihr habt ein Geschenk. Und wir müssen verstehen, wie wertvoll das ist, weil Glaube macht alle Dinge möglich. Aber er kommt nicht von uns selbst, wir produzieren ihn nicht selber, sondern Gott möchte uns den zur Verfügung stellen. Ich meine, da gibt es jetzt ein paar Dinge, die in den Köpfen abgehen, zum Beispiel, ja, aber wie mache ich das an den und der Situation? Lass mich sagen dazu, ich glaube, dass für jede Situation unseres Lebens Gott ein Wort oder etwas bereitstellen will, was Glauben in dir freisetzt, damit du durch diese Situation durchkommst. Aber es sieht nicht immer gleich aus. Aber es hat immer ein Ergebnis zum Nutzen und zur Förderung. So, also, das Wort Gottes transportiert Glauben. Und das wird freigesetzt in unseren Herzen, wenn das Wort sich offenbart, beziehungsweise wenn der Heilige Geist es offenbart. Bis zur Offenbarung ist dieses Geräusch mit, ach ja, das ist das Offenbarungsgeräusch. Ach so war das. Genau, 50 Mal gelesen, beim 51. Mal, Mensch, warum habe ich das nicht gleich gesehen? Das kennt er bestimmt, das ist Offenbarung. Und wenn Offenbarung freigesetzt wird, wird Glauben freigesetzt, das Wort zu ergreifen. Aber nicht alles. Also es reicht meiner Meinung nach nicht aus, wenn ich einmal so eine Situation erlebe, sondern ich bin berufen einzutauchen in dieses Wort, Jesus anzuschauen, weißt du, beständig, wie in einem Spiegel die Herrlichkeit Jesu zu sehen und selbst verwandelt zu werden, nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer tiefer einzutauchen in diese Erkenntnis, immer besser verstehen. Und wisst ihr, mit diesem Denken, mit dem Erneuern des Denkens, der Punkt dabei ist ja, dieses Denken, was da beschrieben wird, hat zur Folge Handlung. Ja, also wenn ich, wenn ich überzeugt bin davon innerlich, dass die Gnade Gottes genügt, dann lebe ich das. Also dann weiß ich, dass ich mit meiner eigenen Leistung nichts dazu tun kann, sondern dann lebe ich das. Dann lebe ich Gnade. Das heißt nicht, dass ich faul bin, es heißt einfach nur, ich lebe aus der Gnade, aus der Fülle. Und wenn ich in der Gemeinde sitze, wo das gepredigt wird, dann sage ich, natürlich glaube ich das auch. Aber wenn ich dann trotzdem Gesetz lebe, stelle ich fest, dass ich eigentlich unterliegend was ganz anderes glaube, als ich gerne hätte, was ich glauben würde. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Also mein Denken wird bestimmt von den Glaubensgrundsätzen, in denen ich verhaftet, in denen ich verankert bin. Und deswegen ist so wichtig, dass der Heilige Geist Offenbarung bringen kann, damit mein Glaubensfundament neu gemacht wird, weil daraus mein Denken resultiert und daraus resultieren meine Handlungen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich sage das nochmal. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist Offenbarung in mein Herz reinbringen kann, weil diese Offenbarung in meinem Herzen Glauben freisetzt. Und dieser Glauben wird zum Fundament dessen, was ich denke. Und das sorgt dafür, wie ich handle. Wenn ich also erlebe, dass meine Glaubensgrundsätze durch den Heiligen Geist erneuert werden, dann wird mein Denken verwandelt. Erneuert. Wenn ich also durch das Wort Gottes dort hineintauche, festzustellen, dass ich berufen bin, wie du das gerade so nett gesagt hast, im himmlischen Rat gegenwärtig zu sein, Gottes Gegenwart zu erleben, den Ratschluss des Himmels kennenzulernen, zu verstehen, welche Strategien da gespielt werden und welcher Plan verfolgt wird. Wenn ich das glauben kann aus dem Wort Gottes, dann wird sich mein Denken verändern. Dann werde ich in einer Situation nicht überrascht werden und sagen, oh, was ist denn jetzt passiert? Sondern ich werde anfangen zu fragen, was ist die Strategie, Vater? Was ist die Strategie des Himmels? Daran kannst du feststellen, dass dein Denken sich verändert hat, wenn du einfach anfängst, diese Fragen automatisch zu stellen. Das heißt noch lange nicht, dass du in Erfahrung reinkommst. Das heißt erstmal, dass eine Glaubensgrundlage geschaffen worden ist, die dein Leben verändern kann. Und hier ist mein Punkt. Es gibt mehr Sachen. Da kann ich heute gar nicht drüber reden. Leider, das geht nicht. Aber es gibt Sachen, die man praktizieren kann. Vielleicht sage ich das. Ich glaube, das ist Joel sagt, dass mit der Ausgießung des Heiligen Geistes Träume und Visionen kommen. Ich glaube, Träume und Visionen sind sehr wichtige Themen bei dem ganzen Ding. Sehr wichtig. Sowohl Vision, aber auch Träume. Und diese beiden Dinge neu ernst zu nehmen, gehört unbedingt mit dazu. Aber das sind dann praktische Trainingsschritte sozusagen. Aber für mich ist der erste Punkt bei dem ganzen Ding, es geht darum, dass wir ein unterliegendes Verständnis entwickeln davon, du bist faktisch wirklich eine neue Schöpfung. Das ist das, was das Wort sagt. Und als neue Schöpfung bist du Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das ist 2. Korinther 5, 21 sagt, dass das Gerechtigkeit ist. Du bist Teilhaber der Gerechtigkeit Gottes geworden. Und in 2. Petrus irgendwo kannst du lesen, dass wir eben jetzt Teilhaber dieser gesamten Natur sein sollen. Das heißt, für die Berufung, die Gott uns gegeben hat, mitzukriegen, was im Himmel passiert und irgendwie gegenwärtig zu sein in diesen himmlischen Örtern, versetzt zu sein an himmlischen Örtern. Wisst ihr, was dazu notwendig war? Dazu war notwendig, dass wir alle hingerichtet werden. Weil das alte Wesen da nichts verloren hatte. Und deswegen ist Jesus gekommen. Nicht nur für unsere Sünden, sondern auch dafür, dass wir mit ihm gekreuzigt werden können. Und das sind Wahrheiten aus dem Wort Gottes, mit denen wir uns wieder neu auseinandersetzen müssen, wieder neu eintauchen müssen, um zu verstehen, dass wir fit gemacht worden sind für ein neues Leben im Geist. Das ist das, wo er uns hinführen möchte. Und sich damit auseinanderzusetzen bedeutet, dass wir ein Glaubensfundament kriegen, was unser Denken verändert. Und das müssen wir zulassen. Und hier ist der Punkt. Dann kommt häufig so die Frage, ja Martin, wie erlebe ich das denn? Wie kommen wir denn da hin und so? Und ich sag mal, weißt du, womit fängt Glauben an? Mit Erfahrung oder ist Erfahrung, die fängt die erst mit dem Glauben an? Und das ist das, was ich denke. Wir müssen uns darauf einlassen, Schritt für Schritt im Glauben vorwärts zu gehen und werden anfangen, Stück für Stück neue Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, wie häufig hast du das erlebt, Jörg, dass jemand im Aldi zu dir gesagt hat, du riechst komisch? Einmal. Interessant. Und ich vermute, dass du von der Sorte noch ganz andere Erfahrungen machen wirst und da solltest du dich vielleicht vorbereiten drauf. Gut. Und ich denke, jeder von uns hat schon irgendwo übernatürliche Erfahrungen in einer gewissen Form gemacht. Aber lasst uns unser, wie soll man sagen, lasst uns unsere Dankbarkeit gegenüber Jesu und seinem vollbrachten Werk dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir in die Fülle von dem hineinwachsen wollen, was er eigentlich für uns möglich gemacht hat. Das ist das, was wir wollen, oder? Das ist eigentlich alles für heute, aber ich mache jetzt den Sack irgendwie zu. Und ich mache das, genau, das habe ich im Sinn gehabt. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir in dieser Zeit erleben, dass viele Leute deprimiert sind, Motivation nicht mehr haben, nicht mehr halten können. Ich glaube, dass wenn wir uns aufmachen wieder neu, unser Leben im Geist zu entwickeln, wenn man das, ich finde irgendwie alle Worte schwierig, wie man das formuliert, aber wenn wir uns aufmachen, das zu tun, wenn wir irgendwie darin wachsen wollen, mit der Perspektive, dass wir berufen sind, geistliche Atmosphären zu verändern, radikal zu verändern, dass wir sogar fähig dazu sind, die geistliche Atmosphäre über Deutschland radikal zu verändern. Wir haben, als wir jetzt mit den Leitern da in Iserlohn zusammen waren, haben wir am Ende so eine Runde gemacht, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir Lobpreis im Bundestag. Verrückt, ne? So was Bescheuertes. Aber haben wir gemacht. Wir haben gesagt, wir machen jetzt Lobpreis im Bundestag. Wir sind nicht dahin gefahren, sondern wir haben die Augen geschlossen und haben einfach Lobpreis im Bundestag gemacht. Und das war interessant, welche Eindrücke da so gekommen sind. Das war auf jeden Fall eine sehr starke Zeit. Was das für Auswirkungen haben wird, ich bin mal gespannt. Ich eigentlich, ehrlich gesagt, rechne ich mit dem Abdanken einer bestimmten Person, aber das ist nochmal eine andere Sache. Ja, ich rechne damit. Bitte? Die Hoffnung stirbt zuletzt? Die Hoffnung stirbt nicht. Hoffnung wird stärkt den Glauben und Glauben gewinnt. Amen. Also ich meine, natürlich muss man, bei solchen Sachen finde ich es wichtig, dass wir nicht so hohl drehen und den Traum leben. Ne? Also nur Traum und nie Realität, also nie sehen, dass Sachen sich manifestieren. Aber wenn wir nicht anfangen, Dinge zu unternehmen, dann wird sich auch nichts bewegen. Und wenn wir diejenigen sind, die sagen, wir ergreifen unsere Verantwortung und wir wollen lernen, wie wir Atmosphären shiften und wie wir Veränderungen überall reinbringen, dann haben wir selber eine Hoffnung, sind selber motiviert und wir werden Leute sein, die auch Licht in der Welt sind. Und dazu sind wir berufen. Da sind wir wirklich zu berufen. Und es ist jetzt nicht die Zeit zu sagen, ja, super, ich gehe Sonntag in die Kirche, weil man es so macht. Es ist nicht die Zeit dazu. Es ist nicht die Zeit zu sagen, ich kümmere mich sonst um meinen Hund. Also der Hund sei gesegnet, ja. Man kann ja zur allergrößten Not mit zum Chinesen. Nee, Entschuldigung, nein. Nein, das habe ich, das war. Ich liebe Hunde, echt. Ich meine, ernsthaft, was ist es, was uns abhält, oder? Was hält uns ab? Was hält uns ab, unsere Verantwortung für diese Welt zu übernehmen? Wir haben eine. Und wir können nicht einfach nur sagen, naja, wir warten halt, bis Jesus uns dann entrückt hat und dann kommen sowieso nochmal 7 schlimmere Jahre und dann ist alles gut. So, nee, das ist nicht so. Vielleicht bist du da auf der falschen theologischen Seite. Vielleicht kommt das gar nicht. Vielleicht passiert da alles ganz anders. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir dazu gesetzt sind, so viel Reich Gottes auf diesen Planeten zu bringen, wie nur irgendwie möglich. Was ich glaube. Und ich glaube auch, dass egal, ob ich falsch liege oder nicht, so viel falsch liegen kann man mit so einer Haltung nicht. Was hat Martin Luther gesagt? Ne? Auch wenn die Welt morgen unterginge, würde ich immer noch einen Baum pflanzen. Dann lass uns den Baum pflanzen. Untergehen wird die Welt nicht, aber wir pflanzen wenigstens Bäume. Oder? Ich habe dieses große Vergnügen, jetzt auch noch das Abendmahl anzukündigen. Das mache ich jetzt auch gerne. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich, wenn wir das machen wir das. Habt ihr so Dinge, die rumgehen, oder? Genau, wenn wir das machen, dann lasst uns das doch vielleicht wenigstens zu zweit oder zu dritt machen, in dem Bewusstsein, dass wir hier eine Erklärung machen, dass wir hier Reich Gottes haben, dass wir unter dem Schutz des Reiches Gottes stehen. Und dass sich das ausbreitet. Lass uns das in dem Bewusstsein tun, dass wie eine Stärkung um uns herum dadurch aufgebaut wird, die Reich Gottes heißt, wo keine Deprimiertheit mehr durchbricht und wo wir in diesen Plan Gottes eintreten können und darin wandeln können. Ja, wäre das eine gute Möglichkeit? Und bevor wir das jetzt essen und trinken, möchte ich aber noch eine Sache machen. Lass das mal rumgehen erst, kann sich jeder was nehmen, aber bitte nimmt es noch nicht alleine. Pavarotti, ist übrigens schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ich denke die ganze Zeit, vielleicht solltest du mal anfangen, oder vielleicht machst du es auch schon, aber prophetisch die Stimme eines Pavarottis zu hören lassen und zu singen, ja, vielleicht überleg mal, an bestimmten Orten. Und mir geht gerade so durch den Sinn, dass du vielleicht solltest du, wo du immer gerne Fotos machst, auf der Rheinbrücke dich hinstellen und einfach singen über den Fluss, dass eine Freisetzung links und rechtsseitig des Rheins geschieht. Ja, ich weiß, vielleicht machst du es einfach mal. Was? Ja. Ich glaube, für viele hier, ich kenne ja viele hier, und das gilt für alle, aber auch für die, die ich kenne nochmal. Ich denke, dass Gott für viele sagen möchte, die Zeit von Erfüllung ist noch nicht rum. Also da stehen noch Sachen an, die Gott erfüllen möchte in deinem Leben. Und sei da wieder freigesetzt oder sei wieder ermutigt, dass Gott da noch ein paar Dinge vorhat. Ja? Bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen, würde ich gerne noch einmal für euch beten und für uns alle. Vielleicht, dass diese Motivation, wisst ihr, dass diese Motivation dazu, nicht resigniert zu sein, nicht sich zurückzunehmen, dass diese Motivation nicht aus uns selbst gezogen werden muss, sondern der Heilige Geist möchte das in uns wirken. Und ich glaube, dass ein Teil davon möglicherweise auch durch das Wort heute freigesetzt worden ist, was ich hoffe, das wäre schön, dann wäre mein Dienst hilfreich. Aber lass mich jetzt nochmal für euch beten insgesamt oder für uns alle. Und vielleicht schließt ihr einfach die Augen und empfangt vom Herrn. Vielleicht sind gerade, wer weiß, vielleicht gehen gerade Engel durch die Reihen, die so eine kleine Flasche mit Flüssigkeit haben, die sie in dein Herz reinschütten möchten. Dann halt ihm dein Herz hin, ja, dass Motivation Gottes in deinem Herzen freigesetzt werden kann, okay? Und jetzt schließen wir mal die Augen und ich bete dafür. Halleluja, Jesus. Wir haben das gesungen, Herr, dass Feuer und Wind tu es nochmal. Fire and wind, do it again. Open up the gates, let heaven on in, Father. Das ist das, was wir gesungen haben. Und wenn wir das richtig verstehen, dann bist du ja eigentlich gar nicht derjenige, der die Pforten öffnet, sondern eigentlich sind wir diejenigen, die die Pforten öffnen. Wir sind selber Pforten, Herr. Wir sind Pforten des Himmels. Und die Pforten des Hades werden uns nicht überwältigen. Was auch heißt, dass wir sogar diese Pforten öffnen, damit die Leute rauskommen können, Herr. Wir sind berufen, Pforten zu öffnen. Und ich bete, dass jetzt unsere Herzenspforten, unsere Herzenstüren wirklich geöffnet sind. Und danke, Vater, dass du deine Engel hier hast, dass du uns dienen möchtest. Und wir beten, Vater, wir beten miteinander sozusagen, Herr, dass diese Kraft des Geistes, die unser Herz motiviert, die vielleicht nicht als Elektrizität spürbar wird, aber die spürbar wird in der Zunahme an Motivation, Herr, dass diese Kraft in unserem Leben jetzt freigesetzt wird, Herr. Ich bete, dass du deine Engel instruierst, dass sie uns füllen mit diesen Dingen, die vom Himmel kommen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Mehr davon. Füll, Vater. Ja. Mehr. Ja. Ja. Bitt auch, dass du da, wo Enttäuschung war, wir canceln diesen Auftrag von Enttäuschung gegen Einzelne. und wo Enttäuschung sogar bis zur Bitterkeit geführt hat, in Jesu Namen, ich breche die Macht von Bitterkeit, ich sage, du gehst weg von dem Leben von meinen Geschwistern, du hast da nichts verloren, du bist hier einfach absolut nicht zu Hause und absolut nicht willkommen. Und ich danke dir, Vater, dass Unschuld wiederhergestellt wird, danke, Heiliger Geist, und kindliche Natur wiederhergestellt wird, Herr. Mit Reife, das, was eigentlich gar nicht möglich ist, Herr. Kindlichkeit gepaart mit Reife. Das setze ich frei in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Und ich breche auch jede Macht von wie sagt man dazu, kontinuierliche Erfahrung. Dieses, das ist schon immer so gewesen und es wird sich nicht ändern, denken, Vater. Ich breche das in dem Namen Jesus. Ich sage, das geht jetzt. Ich löse das raus aus den Gedanken von Einzelnen in dem Namen Jesus. Sagt, verschwinde, du hast ja nichts verloren. Amen. Und Herr, wir danken dir jetzt für dein Leib, wir danken dir für dein Blut, das vergossen worden ist. Danke, dass dieser Leib für uns gegeben worden ist, für uns gebrochen worden ist und für uns neues Leben bedeutet, Herr. Und ich danke dir dafür, dass das Blut, das gegeben worden ist, für uns Freiheit ist in jeder Beziehung. Freiheit von Attacken auf unseren Leib und Attacken auf unsere Seele. Freiheit von all diesen Dingen, auch Attacken auf unseren Geist, Herr. Wir nehmen dieses Blut völlig in Anspruch und wir feiern deinen Tod und deinen Sieg, Herr, wenn wir dieses Abendmahl nehmen. Und wir erklären, dass die geistliche Atmosphäre hier, die gehört dir, die gehört dem Lamm, die gehört Jesus Christus, die gehört unserem Vater im Himmel, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen. Und vielleicht nimmt er das Abendmahl miteinander und spricht euch da auch Segen zu.